Jeder, der schon mal Radio gehört hat oder Fernsehen geguckt hat, kennt das. Wohnst du noch oder lebst du schon? Und ihr wisst genau, ihr hört das und ihr wisst, IKEA. Und das impliziert so ein bisschen Wohnen. Naja, du hast ein Dach über dem Kopf. Mehr auch nicht. Aber wenn du die tollen Möbel von IKEA kaufst, dann hast du Lebensqualität. Ich finde einen anderen Spruch besser. Glimmst du noch oder brennst du schon? Matthäus 12, Vers 20 steht etwas, das ebenfalls in Jesaja 42, Vers 3 steht. Jens, kannst du mich einen Tick runternehmen? Ich habe das Gefühl, ich höre mich links und rechts und ziemlich laut. Ja, dann gehe ich dichter ans Mikro ran. Es wird hier über Jesus gesagt, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen, bis er das Recht hinausführt zum Sieg. Und es wird deutlich in diesem Vers, was für einen gnädigen Gott wir haben. Und ein Ziel dieser Predigt wird es sein, dass wir uns klar machen, dass wir einen gnädigen Gott haben. Und wir das besser verstehen, wer Jesus ist und was ihn ausmacht und was er auf dem Herzen hat. Ihr wisst genau, und alle von euch wissen doch, was ein glimmender Docht ist. Wenn ihr so eine Kerze vor der Nase stehen habt und ihr pustet sie aus und ihr habt vielleicht nicht so, sondern so ein bisschen nur so, dann ist da noch so ein bisschen Glut und jede Menge Qualm. Es glimmt so vor sich hin und es stinkt und qualmt mächtig. Und eigentlich schreit alles danach, dass man dieses stinkende, qualmende Teil endgültig auspustet. Denn den ursprünglichen Zweck, Licht zu geben, dient es ohnehin nicht mehr, sondern es verpestet nur die Raumluft. Jesus aber handelt genau anders. Er will den glimmenden Docht nicht auslöschen. Und ihr habt euch sicher schon gedacht, dass es hier nicht darum geht, wie unser Herr Jesus so mit Kerzen umzugehen pflegte, sondern dass der glimmende Docht ein Gleichnis ist, ein Symbol, das für etwas steht. Und wenn es um einen glimmenden Docht geht in diesem Vers, dann sind die Leute von uns gemeint und teilweise wir selber alle, die nicht mehr glaubensmäßig so brennen, wie Jesus sich das eigentlich vorstellt. Ein Christ, dessen Glaubensleben mal brannte, derzeit aber ziemlich abgekühlt ist. Zum Beispiel durch Sünde, die man nicht nur zulässt, sondern pflegt und hegt. Zum Beispiel durch Gebetsarmut, mangelndes Bibellesen, mangelnde Liebe zu Gott und seinem Wort. Kann dann so Sätze hören wie, meine Prioritäten haben sich halt geändert. Ich muss nicht jeden Tag beten, um mit Gott verbunden zu sein. Jeden Tag Bibel lesen. Daraus muss ich kein Gesetz machen. Ich höre doch Gottes Reden auch so. Jeden Sonntag in die Kirche rennen? Ach, Gott ist doch bei mir am Frühstückstisch. Früher habe ich sowas mal gemacht. Jetzt bin ich nicht mehr so gesetzlich. Jetzt bin ich entspannt. Ach, mal ehrlich, wir hören doch immer wieder in Predigten, dass Gott so gnädig ist. Was soll er schon dagegen haben, wenn ich ab und zu mal im Internet auf irgendwelche Seiten gehe, die nicht ganz jugendfrei sind? Er weiß doch, Gott ist doch kein Erbsenzähler. Er hat mich doch gemacht, er weiß doch, dass ich das brauche. Und wenn das irgendwie falsch ist, na, dann habe ich ja immer noch die Vergebung Gottes. Ich meine, Gott ist mir ja irgendwie wichtig. Solche und ähnliche Aussagen würde ich glimmende Sätze nennen. Und wenn einige von euch oder alle von euch sagen, na ja, mich betrifft das eigentlich nicht, dann frage ich dich, wann hast du das letzte Mal, als du für Menschen gebetet hast, die Jesus nicht kennen, wirklich vorm Herrn gefleht und eine Last gehabt auf dem Herzen und geweint um diese Leute? Wann hast du das letzte Mal für jemanden gebetet und er wurde geheilt? Wann hast du das letzte Mal für Leute gebetet, dass sie in den Gottesdienst kommen und sie sind gekommen? und so weiter und so fort. Vielleicht glimmen wir nicht, aber vielleicht ist unsere Flamme wie bei einer Kerze, die frisch angezündet ist und da ist noch nicht genug Wachs nach, die ist noch so ganz klein. Und es geht nicht darum, in dieser Predigt irgendjemand zu verurteilen, weil ich muss mich genau selber unter meine Predigt stellen und ich bin genauso betroffen davon, sondern es geht darum, die Gnade zu verkünden, dass er den glimmenden Docht nicht auslöschen wird. Ja, die Frage ist, was macht er denn mit dem glimmenden Docht? Was wird mit dem glimmenden Docht geschehen? Jesus selber sagt von sich, ich bin gekommen, ein Feuer anzuzünden auf Erden. Und was wünschte ich mir, dass diese kleine Flamme so schön und herrlich vor sich hin glänzt? Nee, ne? Wer weiß, wie es richtig weitergeht? Ich wünschte, es würde schon brennen. Und das ist es, was Jesus vorhat mit jedem von uns, dessen Glaubensdocht entweder glimmt oder wo die Flamme klein ist. Er möchte, dass das Feuer in uns brennt. Er wird es nicht auslöschen, den glimmenden Docht. Im Gegenteil, er wird ihn wieder anzünden. Er wird ihn wieder anblasen. Ich habe das mal versucht, in Vorbereitung auf die Predigt, einen glimmenden Docht wieder anzublasen. Bei einer kleinen Kerze, bei einer Kerze mit einem dickeren Docht. Aber mir ist es nicht gelungen. Ich habe es versucht und es war vergeblich und stank nur noch mehr. Und ich meine, zu Jesu Zeiten, da hatte man diese Talglichter. Ja, das waren dann so dicke Dochte. Und ich glaube, das könnte man tatsächlich wieder anblasen. Aber selbst wenn nicht, Jesus ist in der Lage, das, was bei uns glimmt und wo es nicht richtig brennt, wieder anzublasen. Und das Gute ist eben, es kommt nicht darauf an, dass wir uns mächtig anstrengen, zu brennen. Sondern es geht darum, dass wir uns anzünden lassen. Denn was ist unsere Aufgabe? Matthäus 5, Vers 15 und 16 sagt Jesus, man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter, so leuchtet es allen, die im Hause sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Unsere Aufgabe ist es, zu leuchten. Hell zu leuchten. Damit die Menschen durch uns auf den Vater im Himmel schließen können. Und wessen Licht nicht mehr leuchtet, sondern nur noch glimmt, der kann nicht auf den Vater hinweisen durch sein Leben. Denn da qualmt es gerade nur noch. Qualm stinkt und vernebelt die Sicht. Aber wir haben schon gehört, Jesus' Interesse ist es nicht, das Licht auszulöschen, sondern er möchte, dass es brennt. Denn was anderes ist ja ohnehin nicht sinnvoll. Der Zustand des Glimmens ist nicht das, was Gott die Ehre gibt. Und davon will Jesus uns befreien. Er ist gekommen, ein Feuer anzuzünden und wünscht sich, es würde schon brennen. Und wenn er sich heute die Christenheit in Deutschland anschaut, dann bin ich sicher, er sieht eine Menge glimmender Dochte, die es gilt anzublasen. Wenn wir alle so brennen würden, wie Jesus sich das vorstellt, dann würde dieses Haus die Leute nicht fassen, die hier rein wollen. Dann hätten wir Erweckung. Da dies nicht der Fall ist, ist aus Gottes Sicht noch eine Menge Luft nach oben. Und das Gute ist, er will das Feuer neu entfachen. Und er will, dass es hell brennt und nicht ausgeht. Er will das. Wenn jemand jetzt denkt, ja, ach, ich bin auch so, ich glimme so vor mich hin, ich könnte eigentlich auch viel mehr, dann fühl dich jetzt nicht verdammt oder schlecht, sondern hör die Botschaft der Gnade darin. Jesus will deinen glimmenden Docht wieder neu anzünden. Er will das tun. Niemand sonst. Niemand sonst kann das auch. Wie war das noch gleich? Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es allen, die im Hause sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Die Leute sollen aus unseren Taten Rückschlüsse auf Gott ziehen können. Sie sollen unsere guten Werke sehen. Es reicht also nicht, fromm und geistlich zu sein und inspirierende Gottesdienste zu halten, wo man ja doch zumeist unter sich ist. Unser Glauben ist keine Privatsache für zu Hause oder für sonntags in der Gemeinde. Frag dich mal, weiß dein Nachbar, dass du Christ bist? Und wenn ja, sieht er es auch an deinem Leben? An dem, was du tust und wie du es tust? Kann er deinen Fischaufkleber auf dem Auto einsortieren? Oder denkt er, du arbeitest bei Nordsee? Das sind Fragen, die wir uns selber stellen können. Wir sollten ruhig ehrlich bei der Beantwortung sein. Und die Frage ist, wir sehen die Aufgabe, wir sollen unser Licht leuchten lassen, aber wie können wir das tun? Wie geht das praktisch? Wie kann das Leben als Christ aussehen, wenn Jesus diese Flamme wieder angeblasen hat? Und wie tut er das überhaupt? Wenn ich diesen Text jetzt lese, dann fühlt euch bitte nicht überfordert. Apostelgeschichte 2, Vers 1. Als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle an einem Ort beieinander und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel, wie von einem gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen zerteilt wie von Feuer und es setzte sich auf einen jeden von ihnen und sie alle wurden erfüllt vom Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Auch wenn es hier um die Apostel geht, hier steht auch für uns die Antwort drin, wie wir als Christen als solche zu erkennen sind. Ich hatte es schon mehrfach betont und es ist gar nicht falsch, das nochmal zu sagen, weil wir so oft Forderungen hören, wo keine gesagt werden. Es geht nicht darum, sich anzustrengen. Die Apostel haben sich nicht angestrengt, damit der Heilige Geist sie erfüllt. Sie haben ihn auch nicht aus dem Himmel herabgezerrt, sondern sie haben gebetet und gewartet, wie Jesus ihnen aufgetragen hat. Jesus hat nicht gesagt, wann der Heilige Geist kommt. Er hat auch nicht gesagt, wie der Heilige Geist kommt. Er hat ihnen nur gesagt, dass der Heilige Geist kommt. Betet und bleibt in der Stadt, bis der Heilige Geist kommt. Dann haben sie sich wahrscheinlich überlegt, keine Ahnung, was das jetzt wird, aber wir machen das, wir warten. Wenn man genau weiß, dass sie am Himmelfahrt auch den Missionsauftrag bekommen haben, geht hinaus in alle Welt und predigt das Evangelium allen Völkern, dann hätte man ja auch denken können, dass sie sich sofort ihre Rucksäcke umschnallen und losmarschieren und in Aktionismus verfallen. Sie haben aber gewartet, was Gott tun wird. Und als der Heilige Geist kam, hat er die Regie übernommen. Hört das mal ganz bewusst. Sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Nicht, was sie sich ausgedacht haben, nicht, was sie selbst gemacht haben, sondern wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Und die Reaktion darauf kennt ihr. Einige Leute haben gesagt, die sind doch total besoffen. Die haben sich doch volllaufen lassen. Und darauf hat Petrus reagiert und eine Predigt gehalten. Und er hat in seiner Predigt, so könnte man sagen, hat er ja offensichtlich alles richtig gemacht. Denn das Ergebnis der Predigt, das kennt ihr. 3000 Leute haben sich bekehrt. Das ist das, was sich jeder Prediger einfach nur mal im kleinsten Ansatz wünscht. Wir sind ja nicht so vermessen zu sagen, 3000 Leute sollen sich gleich bekehren. Aber mal 3 oder 30. Aber das liegt eben nicht daran, dass wir kluge Worte benutzen oder irgendwas. Das hat keiner von uns in der Hand, auch Petrus nicht. Die Predigt von Petrus war wahr. Sie war voller Wahrheit, aber sie war nicht so herausragend, dass man jetzt sagen könnte, das war eine geniale Predigt. Genial daran war das, was der Heilige Geist an den Herzen gewirkt hat. Und der Schwerpunkt liegt auch da wieder nicht an Petrus, der diese Predigt gehalten hat und sagt, guck mal alle auf den tollen Petrus, sondern der Schwerpunkt liegt beim Heiligen Geist. Der hat Petrus so brennen lassen und so angefacht und konnte so durch ihn reden, dass diese 3000 Menschen sich bekehrt haben. Nicht durch Petrus' Rede, sondern durch die Kraft des Heiligen Geistes, der sich von Sünde überführt hat, sodass sie Buße getan haben und umgekehrt sind. Und das kann nur der Heilige Geist wirken. Es geht eben nicht darum zu sagen, guck mal, bei dieser Predigt, da hat's mächtig gerumst im Karton, 3000 schaffen wir ja nicht mal in 200 Jahren. Sondern es geht darum, dass wir auf den Blick, unseren Blick auf Jesus lenken, auf seinen Heiligen Geist, der all das bewirkt hat. Nur er hat das bewirkt, kein Petrus. Und ihr überlegt mal, wie viele Leute waren versammelt im Obergemach damals, als der Heilige Geist fiel? Circa 100. Und wenn diese 100 Leute losgezogen wären aus eigener Kraft, dann wären sie wahrscheinlich nie über Israel hinausgekommen und wir würden hier immer noch Odin und Thor anbeten in heiligen Hainen. Ja? Aber sie sind losgegangen mit der Kraft des Heiligen Geistes. Und er hat durch diese Menschen die ganze Welt umgekrempelt. Ein Paulus, ein entschiedener Gegner von Jesus, wurde vom Heiligen Geist genau ins Gegenteil umgekrempelt. Und dann ist er losgegangen, er allein und ein paar Mitarbeiter, und hat in jeder relevanten Stadt der damaligen bekannten Welt Gemeinden gegründet. Ein einziger Mensch und ein Team von Leuten mit ihm. Und das ist es, was wir uns klar machen müssen. Was wir uns klar machen müssen, dass das keine besonders heiligen, tollen Typen waren, sondern der Einzige, der wirklich toll dabei war, war der Geist Gottes, der Jesus groß gemacht hat durch diese Menschen. Und deswegen sitzen wir heute Morgen hier. Und das ist es, was wir wirklich brauchen. Wir brauchen, dass der Heilige Geist unsere Flamme neu wieder anbläst. Er selbst, der das Feuer ist, wie wir in der Apostelgeschichte beim Kommen des Heiligen Geistes gelesen haben. Wir brauchen, dass der Heilige Geist in unserem Leben wirklich die Regie übernimmt. Die Jünger haben die ganze Welt auf den Kopf gestellt und hier sozusagen dafür gesorgt, dass wir hier sitzen. Und jetzt versucht euch mal klar zu machen, 100 Leute haben die ganze Welt umgekrempelt. Wie viele Leute sitzen heute hier? Aus Gottes Sicht reicht das für Lauenburg locker. Aber nicht, weil wir so toll sind, sondern weil der Heilige Geist uns neu entfachen möchte. Und das Feuer der Begeisterung, das können wir nicht aus uns hervorpressen. Aber wir können auf die Knie gehen und können sagen, Gott, wir brauchen das. Wir brauchen das, dass du uns neu wieder anzündest. Und wenn wir ihn darum bitten und uns danach ausstrecken, dann freut Gott sich richtig. Wenn wir sagen, komm, Heiliger Geist, ich brauche mehr von deinem Feuer. Und die Frage ist, sind wir dafür wirklich bereit? Denn wenn der Heilige Geist tun kann, was er will, dann wird er vermutlich zuerst mit Sünde und Lauheit in unserem Leben aufräumen. Das sind eben Dinge, die bewirken, dass unsere Flamme kleiner wird oder anfängt zu glimmen. Und wenn wir dem Heiligen Geist die Regie überlassen, dann möchte er, dass unsere Flamme hell brennt. Und er wird alles tun, um diese Brennhemmnisse aus dem Weg zu räumen. Das kann schon heißen, ja, das kann es absolut heißen, dass es für uns richtig ungemütlich wird, wenn es unserer Bequemlichkeit zu Leibe rückt, wenn es unserem geistlichen Leben, in dem wir uns eingerichtet haben, zu Leibe rückt und Gott uns herausfordert, anders, größer von ihm zu denken, unser ganzes Leben ihm hinzugeben, alles hinzugeben, auch unsere Erwartungen ihm hinzugeben, Sünde nicht mehr länger zu tolerieren, damit die Flamme hell brennen kann. Das kann es heißen. Das ist der Preis, der zu zahlen ist. Aber das Ergebnis lohnt sich absolut. Man braucht gar nicht weit in der Erweckungsgeschichte zurückgucken, nur in die 80er Jahre, um zu sehen, was schon eine kleine Erweckung ausgelöst hat. Die meisten von euch, die ein Tucken älter sind als ich, werden zumindest davon gehört haben, wenn nicht sogar dabei gewesen sein, als damals in der Petrikirche in Hamburg ein geistlicher Aufbruch war und die Kirche rappelvoll. Und wir träumen heute davon, einen Alpha-Kurs mit 10 Leuten oder 15 Leuten zu füllen. Das ist das, wovon wir in Lüneburg träumen, und es bröckelt immer wieder. Zum Schluss sind es dann vielleicht 7, vielleicht 5. Ja, und da war es normal. Grundkurse des Glaubens mit 200 bis 300 Leuten. Das ist gar nicht weit weg. Und das ist etwas, wonach wir uns ausstrecken können. Denn das waren nicht die besonders begnadeten Leute dort, nicht die begnadeten Redner, oder die waren so überzeugend, sondern sie haben sich auf den Heiligen Geist eingelassen. Und er möchte das bei uns tun. Er möchte uns reinigen. Er möchte uns heiligen, weil er ist ja ein heiliger Geist. Er möchte alles rausschmeißen, was uns hindert am Brennen. Er möchte unsere Hingabe erneuern. Er möchte unsere Liebe zu Jesus erneuern. Er möchte die Liebe zu Gottes Wort erneuern und die Liebe zum Gebet erneuern. Habt ihr gehört, wer das tun will? Er möchte das tun. Einzige, was wir tun müssen dafür, ist bereit sein, den Preis zu zahlen, uns ihm hinzuhalten und sagen, Herr, ich habe das nötig. Ich brauche in meinem Leben Erweckung. Ich kehre um von dem, was dich nicht meint. Ich kehre um, wo ich lau bin. Ich kehre um, wo du mir nicht wichtiger bist als andere Dinge. Und dann kann er das tun, was er möchte. Er möchte, dass wir in der Lage sind, Leute für Jesus zu erreichen, ohne dass wir Stunden, Wochen, Monate mit ihnen reden müssen über Jesus. Er möchte uns eine geistliche Vollmacht anvertrauen, die das bewirkt, wenn du jemanden ansprichst auf Jesus. Er sagt, ja, wann kann ich denn mal in eure Gottesdienste kommen? Und dass er dann berührt wird von dem, was hier gepredigt wird. Dass er dann berührt wird unter der Kraft Gottes und erkennt, er ist schuldig vor Gott. Und er muss umkehren. Petrus hat 3000 Leute erreicht, oder der Heilige Geist durch ihn, mit einer Predigt. Das ist das, was möglich ist. Und wir sollten vorsichtig sein, zu klein zu denken von Gott. Wir sollten uns vielleicht echt mehr klar machen, was Gott alles tun kann. Und es geht nur darum, bereit zu sein, den Preis zu zahlen, aus unserer Bequemlichkeit vielleicht einfach mal rauszukommen, uns Gott hinzuhalten und sagen, ich brauche das, meine Flamme ist zu klein. Sie könnte höher brennen. Oder mein Docht glimmt, ich kehre davon heute um. Zünde du das Feuer in mir neu wieder an. Und dann kann der Heilige Geist in uns das wirken, was ihm auf dem Herzen ist. Und das ist viel größer, als wir uns das vorstellen können. Amen.